Spatzenfunk, der Fußball-Podcast der Südwestpresse.
Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Wir haben diese Interviewfolge mit Andreas Ludwig am Montag aufgenommen, also kurz nach der 2:3 Niederlage gegen den 1. FC Schweinfurt. In der Zwischenzeit haben sich die Ereignisse beim SSV Ulm mal wieder überschlagen. Geschäftsführer Stefan Schwarz und der Club haben sich getrennt, einvernehmlich, wie es hieß. Dieser aktuelle Stand ist natürlich nicht Thema im Interview. Alles zur Trennung lest ihr auf swp.de und jetzt viel Spaß. Andreas Ludwig, ehemaliger Spieler des SSV Ulm, den glaube ich alle, zumindest aus dem Fußballumfeld, nur Lude nennen. Hallo, Lude.
Hi, Nadine.
Ja, wissend, dass wir heute miteinander sprechen werden hier im Spatzenfunk, habe ich mich gefragt, ob du dich eigentlich noch dran erinnerst, wann wir so das erste Mal richtig ausführlich gequatscht haben und dann auch ein etwas größerer Artikel daraus entstanden ist.
Kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war im Sommertrainingslager 2022, Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison.
Genau, in Oberstaufen. Wir saßen da, ich glaube, vor eurem Teamhotel in der Sonne.
Richtig, ja.
Du hattest einen Obstsalat vor dir, wie ich dem Artikel entnehmen konnte, den ich natürlich jetzt nochmal nachgelesen habe.
Das kann gut sein, ja.
Ja. Warum ich das anspreche, da würde ich einfach nachher nochmal drauf zurückkommen. Hat natürlich alles einen Sinn, löse ich dann später auf. Aber jetzt lass uns doch erstmal auf die aktuelle Situation blicken. Der SSV taumelt möglicherweise dem Regionalliga-Abstieg entgegen. Ist es so düster oder hast du noch Hoffnung?
Ja, schwieriges Thema tatsächlich. Verfolgt natürlich alles und ja, fieber natürlich mit. Jetzt nach der letzten englischen Woche, auch nach Samstag. Natürlich schwierig, sehr schwierig. War jetzt doch eine wichtige Woche einfach, die nicht gut verlief. Und ja, trotzdem bin ich jemand, der immer Hoffnung hat und bis zum Schluss auch an was glaubt. Aber klar, ich bin jetzt nicht mehr aktiv dabei, sondern nur als Fan. Und ja, habe trotzdem noch die Hoffnung, dass was möglich ist. Im Fußball geht es schnell, aber natürlich, ja, muss man schon auch ehrlich sein, dass das jetzt ja Nackenschläge waren, auch letzte Woche. Aber Saarbrücken hat gestern auch verloren. Von daher, es sind zwar noch 8 Punkte, das ist viel, das hört sich auch viel an. Aber im Fußball, wie gesagt, ist vieles möglich. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die anderen Mannschaften, gerade Saarbrücken, die jetzt noch so am nächsten da sind, dass die so stabil sind. Ein Stück weit stabiler punktetechnisch, als wir das jetzt waren. Aber jetzt auch nicht über den Dingen stehen.
Mhm. Ja, interessanter Punkt, weil gerade das muss einen doch, wenn wir jetzt uns in die Köpfe der Spieler reinversetzen, noch mehr ärgern, oder? Dass Saarbrücken eben gestern gegen Duisburg verloren hat und die Chance eigentlich da war, dann doch wieder auf 5 Punkte ranzukommen.
Ja, definitiv. Also ich glaube schon, dass die Jungs auch auf die Tabelle schauen und natürlich auch immer nach den anderen Mannschaften, nach den anderen Spielen, die auch laufen. Aber das Wichtigste ist immer, seine eigenen Dinge gut zu machen und nach sich selbst zu schauen. Und ja, es bringt alles nichts, selbst wenn Saarbrücken oder die anderen Mannschaften die nächsten Spiele verlieren. Wenn du selber keine Punkte holst, dann wird es nach wie vor schwierig. Von daher glaube ich, ist immer wichtiger, nach sich selbst zu schauen, Gas zu geben, versuchen, Punkte einzufahren und dann natürlich auch den Blick auf die Tabelle richten. Aber wenn du selber Spiele verlierst, dann braucht man nicht mehr drauf schauen.
Mhm. Hattest du denn jetzt in der Zwischenzeit, also nach der Niederlage gegen Schweinfurt, mal Kontakt mit dem einen oder anderen Ex-Spieler oder seid ihr euch möglicherweise auch über den Weg gelaufen? Du bist ja tatsächlich als Co-Trainer der U17 aktiv und entsprechend ja auch ab und an am Donaustadion und am NLZ.
Tatsächlich hatte ich gestern ein Spiel mit meiner U17 und ich habe davor eine Joggingrunde gemacht an der Donau und da sind mir die Jungs, ich glaube, die Jungs vom Spielersatztraining sind mir entgegengekommen. Da habe ich sie kurz gesehen. Ansonsten bin ich natürlich noch mit dem einen oder anderen auch im Austausch, ist ja klar. Habe da noch einige gute Freunde dann auch und natürlich fragt man auch mal nach, aber ja, ich bin jetzt keiner, der immer fragt, warum, Ja, weil ich glaube, dass die Jungs auch selber gerade nicht unbedingt wissen, warum alles so läuft, wie es gelaufen ist. Jeder hat natürlich seine Gründe und Beweggründe, aber ja, ich will da auch nicht nerven, aber klar, im Austausch ist man dann doch mit dem einen oder anderen. Definitiv.
Ja, ich habe mich gefragt, also du warst gegen Hoffenheim 2 im Stadion, einen deiner Ex-Clubs, gell? haben uns gesehen. Und das Schweinfurt-Spiel hast du mir vorhin erzählt, hast du im TV verfolgt. Und als ich da in Schweinfurt im Stadion saß und ja, eben abgepfiffen wurde und man danach dann auch gesehen hat, wie so die Fans reagiert haben, ja, mit Sprechgesängen und ja, diese Abnahme, diese symbolischen Abnahme der Kapitänsbinde, ja, da frage ich mich natürlich, was muss das denn mit einem Spieler machen? Also wenn plötzlich so die Situation so, ja, in Anführungszeichen auch irgendwie ausweglos erscheint und aber auch es jetzt so anscheinend auch bröckelt, was so den Zusammenhalt und auch den Fansupport angeht.
Ja, also ich war auch am Dienstag gegen Hoffenheim 2 im Stadion, das habe ich gesehen, bin ja noch aktiv auch für die TSG ein Stück weit und ja, habe das Spiel verfolgt und habe dann auch im Nachgang schon gemerkt, dass so die Stimmung ein Stück weit kippt, also es war eine komische Stimmung so nach dem Spiel und ja, dann habe ich natürlich das Spiel am Samstag verfolgt mit meinem Papa vor dem Fernseher und wir haben natürlich auch mitgefiebert und ja, hat man natürlich dann schon auch gemerkt, dass es ein Stück weit ja eine ganz schwierige Situation ist. Die Fans auch davor schon den Rücken quasi zum Spielfeld gekehrt. Und ja, auch dann im Nachgang, das, was du gerade angesprochen hast, das war natürlich schon brutal. Und ja, es ist eine sehr schwierige Situation für alle, also für Mannschaft, für Spieler, für Staff, für den ganzen Verein, aber natürlich auch für die Supporter. Ja, da keine Frage. Ich kenne ja auch den einen oder anderen und habe natürlich auch andere Zeiten erlebt. Klar, die tragen dich dann auch durch die Stadt. Ist auch keine Frage. Und dass sie jetzt maßlos enttäuscht sind, ja, muss man einfach auch ein Stück weit verstehen. Klar, die Art und Weise, sage ich immer, ist das Ausschlaggebende. Da kann man natürlich drüber sprechen, wie sowas dann auch gehandhabt wird. Aber ja, wir wollten unbedingt einen Profifußball, durften dann auch zweite Liga erleben, was sensationell war. Und ja, jetzt steht man so gefühlt mit einem Bein dann wieder in der Regionalliga raus aus der Professionalität oder professionellen Fußball. Und ja, das ist natürlich dann schon auch einfach schwierig für alle, die da den SV lieben einfach und dabei waren, das Ganze auch wahrscheinlich schon vor zig Jahren erlebt haben. So, das hört man ja doch auch oft und deswegen, ja, habe ich natürlich Verständnis, aber es muss immer auch da passen mit der Art und Weise.
Jetzt hast du ja auch, ich sag jetzt mal, eine bewegte Karriere hinter dir. hast ja teilweise auch im Ausland gespielt, in Utrecht, glaube ich, war es, eine Station gehabt. Ja. Hast aber auch viel Zeit bei der TSG Hoffenheim verbracht, für die du hast gerade angesprochen, noch als Scout oder im Scouting tätig bist. Jetzt ist das vielleicht nicht so der Verein, auf dem so der ganz große mediale Fokus oder auch der Fanfokus liegt. Aber hast du sowas in deiner Karriere schon mal erlebt, dass es wirklich so auch zu so einem krassen Bruch kam?
Ja, die TSG ist jetzt nicht unbedingt bekannt für eine krasse Fanszene. Aber auch da ist in letzter Zeit natürlich unruhig gewesen, rund um den Verein, rund um die Führung. Persönlich muss ich sagen, habe ich mal bei 1860 München was Heftiges erlebt. Da haben wir in Dresden gespielt, Montagabend, 4-2 verloren und sind dann abends Säbener Straße angekommen, beziehungsweise früh morgens und wollten dann ja schnellstmöglich nach Hause. Und dann kurz vor der Einfahrt wurde der Bus quasi blockiert von so 25 bis 30 Vermummten und die wollten halt die Mannschaft sprechen. Ja. Das war dann schon auch eine teilweise ja heftige Szenen auch, als sich's beruhigt hat auch und wir dann mit unseren Autos dann alle nach Hause gefahren sind und noch die Steine so hinterhergeflogen sind.
Krass.
Das war natürlich schon auch nicht angenehm. Ich bin mit VfR Alenheim abgestiegen. Da war es tatsächlich ein bisschen ruhiger. Aber ja, wie gesagt, das sind nie schöne Sachen und leider gehört es zum Fußball auch dazu, dass sich die Fans dann auch äußern dürfen, was ja auch völlig normal ist und legitim. Aber das hat sich natürlich schon auch verändert, gerade auch mit dem Internet, was jetzt da auch rund um den SV Ulm wahrgenommen habe. Gerade auch im Erfolgsfall wird man natürlich schön gefeiert. Andersrum, wenn es da nicht so läuft, wird es sehr kritisch, sehr schnell auch kritisch. Und das ist auch alles, sage ich mal, legitim. Aber teilweise fehlt mir da schon auch dann ja wirklich die Hintergründe oder ja, sag ich mal, wie man sowas dann auch wirklich beurteilen kann. Weil das ist ja oftmals, sag ich mal, so die Spitze des Eisbergs, was man sieht, das Spiel am Wochenende oder das Ergebnis. Aber was dann auch unter der Woche gearbeitet wurde oder investiert wurde. Und ja, da bin ich schon der Meinung, dass da viel investiert wird. Und klar, vielleicht sieht man das auch nicht immer am Wochenende oder an den Ergebnissen, aber das können, habe ich das Gefühl, die wenigsten können das einschätzen, was da wirklich auch alles dazu gehört. Von daher, ja, ist es immer leicht zu beurteilen einfach, aber dann nicht die Hintergründe zu wissen.
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an und ich glaube, das darf man, muss man auch oder kann man irgendwie leider nicht oft genug sagen. Spieler sind auch immer noch Menschen. Also auch gerade was so Internet, Social Media, Kommentarspalten angeht, also da doch nochmal irgendwie so der dringende Appell, irgendwie Beleidigungen und was auch immer, also wenn es dann auf so eine persönliche Ebene geht, hat da einfach nichts zu suchen. Ich glaube, weiß nicht, das wirst du mir vielleicht auch bestätigen können als ehemaliger Spieler, es verliert ja kein einziger Spieler absichtlich oder kein einziger verursacht absichtlich den Elfmeter oder whatever, trifft neben das Tor.
Ja, bin ich voll bei dir. Hast jetzt eigentlich alles schon gesagt. Ich kenne keinen einzigen Spieler oder keinen einzigen Funktionär, der verlieren möchte. Ja? Beziehungsweise in ein Spiel reingeht und sagt, ich gebe heute nicht alles. Also ja, das sieht manchmal so aus. Ja? Und wenn dann auch das Ergebnis nicht stimmt und vielleicht auch die Art und Weise so nicht stimmt und nicht passt, dann kann man das leicht sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass jeder Spieler Gas gibt und auch ein Spiel gewinnen möchte. Ja. Und natürlich sieht es jetzt aktuell nicht so aus. Ja. Und man vergleicht dann auch immer mit der Mannschaft vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, die dann auch für eine gewisse Art und Weise stand, die auch einen krassen Zusammenhalt hatte. Den hatte ich selber auch erlebt. Aber auch da diese Vergleiche ziehen, da tut man nicht jedem gerecht. Ja. Also das ist ganz schwierig, sage ich mal, weil auch ein riesen Umbruch kam. Ja, und es jetzt einfach eine andere Mannschaft ist. Und natürlich wünscht man sich immer eine Mannschaft, die so auf dem Platz steht, wie wir damals auf dem Platz gestanden sind, schon in der Regionalliga und dann auch in der dritten Liga. Wir waren halt dann schon auch in einem Flow, das darf man nicht vergessen. Und da hat dann auch schon vieles gepasst. Und ja, trotzdem glaube ich, dass auch die jetzige Mannschaft schon Spiele gewinnen möchte, definitiv.
Und wenn man es jetzt umdreht, ich meine, du sagst ja auch, oder dir ist ja auch wichtig zu betonen, dass du jetzt, du steckst da jetzt nicht in einer verantwortlichen Position drin. Also du betrachtest das ja mehr oder weniger von außen, aber natürlich doch noch mit deinen Kontakten, die du hast und natürlich auch vor allem mit deiner Fußballexpertise, die du hast. Woran würdest du es denn festmachen, dass es einfach nicht läuft für den SSV und das quasi eigentlich ja über eine ganze Saison jetzt hinweg?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es wurde ja dann auch bewusst letzten Sommer nach dem Abstieg dann ein Cut vollzogen. Und ja, das war schon ein großer Umbruch. Und das ist natürlich immer auch aus der Vergangenheit, wenn Mannschaften dann aus der zweiten Liga absteigen oder dann auch als, sag ich mal, Drittligist in die Regionalliga absteigen, dann ist man natürlich erstmal die große Mannschaft schlechthin. Ja. Und wenn du dann aber einen riesen Cut zu vollziehen hast, dann muss sich natürlich vieles erstmal entwickeln. Ja. Dann braucht man einen guten Trainer plus Staff, der dann auch den Weg vorgibt, sag ich mal, plus Management, plus die Jungs, die halt dann neu dazukommen, ja, dass man dann da wieder einen neuen Weg findet, ja, eine neue Identität dann auch schafft, für was die Mannschaft steht. Und ja, dieser Umbruch jetzt im Nachgang, der war natürlich schon brutal. Und ich glaube einfach, dass man den ein Stück weit unterschätzt hat, ja, dass dieser Umbruch dass der vielleicht auch länger dauert, ja, vielleicht auch mehr Zeit, vielleicht auch andere Charaktere braucht. Ja, das ist so ein bisschen mein Gefühl aus der Ferne, dass die Kaderzusammenstellung, ja, da also fehlt mir ein Stück weit Charakter. Da meine ich jetzt nicht den Einzelnen, weil ich glaube, dass es gute Jungs gibt, auch qualitativ gute Jungs gibt, auch Jungs mit Charakter. Aber so insgesamt, so die ganze, der ganze Kader, für was steht der, für welchen Fußball will man stehen? Und ja, der hat sich ja dann schon auch verändert. Dann kam Trainerwechsel dazu. Dann kam eigentlich die Aussage, dass die Mannschaft eigentlich für eine Dreierkette zusammengestellt ist. Seit Glasbrenner ist nur noch eine Viererkette, die dann spielt, ja, jetzt auch. Und ja, ist unabhängig vom System, glaube ich. Es ist einfach wichtig, für eine Art und Weise zu stehen, ja, für eine Identität zu stehen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die ist so ein Stück weit verloren gegangen. Und ja, wie gesagt, ich tausche mich ja auch mit dem einen oder anderen aus, ja, die dann auch schon ja länger dabei sind, und aber auch Jungs, die ich kenne von alten Stationen, die dann ja ihre Eindrücke schildern. Und ja, wie gesagt, man darf nicht in der Vergangenheit suchen, ja, was war da unser Erfolgsrezept? Ja, das war einmalig, sage ich mal, aber du kannst es nicht auf eine neue Mannschaft einfach übertragen oder auf neue Spieler dann übertragen. Genauso auch die Jungs, die dazukommen, die müssen erstmal offen sein, aber haben natürlich das nicht erlebt. Ja, da muss man auch ihre Seite sehen. Und ich glaube, das hat man irgendwie nicht geschafft, so im Zusammenhang einfach mit Management, Trainerteam plus Mannschaft, dass man da einfach ja einen neuen Weg geht.
Mhm. Was zu dem Weg ja auch dazugehört hat, der da eingeschlagen wurde. Ich glaube, jetzt nicht wir beide, aber wir hier im Spatzenfunk haben da auch schon oft drüber gesprochen, an was es lag. Und ich finde, das hast du jetzt auch relativ gut auf den Punkt gebracht. Ja, was damals auch entschieden wurde, war, dass unter anderem dein auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. Thomas Geier ist es genauso passiert, Lennart Stoll auch so passiert. Es waren ja schon drei Spieler, die sehr für den SSV auch standen, die teilweise viele Jahre oder auch ihre Jugend hier geboren sind, was auch immer, viel Ulmer DNA mitgebracht haben. Gibt es denn so Momente, wo du dir jetzt so denkst, hey, krass, was wäre wenn? Also hätte das so kommen müssen? Hätte man es nicht anders machen können?
Auch sehr gute Frage. Tatsächlich, das kann ich schon auch berichten, ich hätte gern noch weiter gespielt, definitiv, weil ich einfach noch Lust auf den Ball habe, auch noch fit bin. Und ja, es war nicht so, und ich habe da auch völliges Verständnis, weil ich bin dann auch in dem Sommer 35 geworden, und dass man auch, sage ich mal, nach so einem Abstieg, ja, mit einem auslaufenden Vertrag und auch bewusst dann sagt, hey, wir wollen einen Umbruch, dass man so sportlich dann entscheidet, den Vertrag jetzt zum Beispiel von mir nicht zu verlängern, dafür habe ich absolutes Verständnis. Nur, und das habe ich auch damals den Verantwortlichen auch gesagt, da geht es mir immer um eine Art und Weise und Werte, die man vermittelt. Und ja, die fand ich nicht gut und die finde ich auch nach wie vor nicht gut. Und ich glaube auch, und das habe ich, das ist für mich so eine Wahrnehmung, selbst in unseren Erfolgsfällen, sage ich mal, seit der Regionalliga plus dritte Liga dann auch, ja, hat der Erfolg vieles kaschiert. Ja, wir hatten einen unfassbar guten Trainer plus Trainerteam plus die Mannschaft dann, und es war so ein innerer Zirkel, der besessen war, in den Profifußball reinzukommen und dann auch zu bleiben. Und wir haben täglich unfassbar viel gearbeitet. Wir hatten so einen inneren Zirkel, so einen geschützten Raum. Ja, für den haben wir alles getan. Aber drumherum wussten wir schon auch, da läuft nicht alles optimal und da werden auch Werte vertreten, die einfach nicht gut sind. Und ich glaube schon auch, dass da auch schon vieles nicht optimal verlief und dass das jetzt auch, was gerade alles passiert, dass das auch so ein Stück weit ja ein Resultat ist, was damals schon nicht optimal gelaufen ist. Und wie gesagt, das habe ich dann auch letzten Sommer auch gesagt, wenn man solche Werte vertritt, die fliegen dann einem irgendwann auch um die Ohren. Und ich sage das jetzt nicht, weil mein Vertrag nicht verlängert wurde. Wie gesagt, ich bin da absolut fein auch damit. Wie gesagt, dass man sportlich so entscheidet, ist legitim. Bin ich dabei. Die Themen, sage ich mal, bin ich auch ein Stück weit mit eingebunden in meiner Tätigkeit noch bei Hoffenheim. Da muss man natürlich ja im Scouting auch Spieler bewerten, den Kader bewerten und natürlich dann auch immer wieder Entscheidungen treffen, beziehungsweise wurde ich da auch schon in die eine oder andere Entscheidung mit reingenommen. Und wie gesagt, auch da in meinem Fall, dass da so entschieden wurde, absolut legitim, aber es geht immer um die Art und Weise. Und natürlich, wenn ich mich so entscheide, und ich finde, das hat der SSV auch verpasst, und da geht es auch nicht um meine Personalie, aber es geht so ein Stück weit um Identität, ja, Weiterentwicklung von dem Verein. Und da gehört auch dazu, dass man auch Jungs aus dem Umkreis, ja, die auch willig sind, die hungrig sind, mit einbindet. Und wie gesagt, das hat man meiner Meinung nach schon auch verpasst. Auch wenn ich einen Tommy Geier nehme, der spielt jetzt in Aalen, steigt wahrscheinlich auf.
Oberliga, ja.
Oberliga, Spitzenreiter.
Kommt das nächstes Jahr zum Wiedersehen. Vielleicht.
Könnte sein, ja. Nee, aber das ist auch so ein Beispiel. Natürlich, der wollte auch unbedingt weiterspielen und hat man sich auch sportlich dagegen entschieden, was ich zum Beispiel nicht verstehe, weil er hätte, glaube ich, auch in der Saison Rekordspieler der dritten Liga werden können. Und selbst wenn er das dann nicht schafft oder wenn man sich auch sportlich gegen so einen entscheidet, wäre es unfassbar interessant gewesen, so einen in den Verein einzubinden. Ja, er hat das Ulmer NLZ, damals war es noch kein NLZ, die Ulmer Jugend erlebt, ja, ist dann zum VfB Stuttgart gegangen, hat da ein NLZ erlebt und hat sich dann einfach in der dritten Liga etabliert, ist gefühlt zu einem Rekordspieler geworden. Und diese Expertise oder diese Erfahrung mit reinzunehmen in den Verein, ja, wäre einfach top gewesen, um sich weiterzuentwickeln. Und ja, ich glaube auch trotzdem, und auch wenn ich dann Lennart Stoll mit reinnehme, natürlich haben wir alle unsere Vergangenheit und sind happy, dass wir das alles erlebt haben. Und ich glaube auch, dass es sportlich nochmal interessant gewesen wäre. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles besser wäre oder dass wir dann anders dastehen würde, aber es wäre einfach, glaube ich, mehr Struktur, mehr Stabilität, mehr Achse wäre einfach vorhanden. Und ich glaube auch, dann wäre der Umbruch vielleicht ein bisschen kleiner ausgefallen, aber ich glaube, dass man auch dem einen oder anderen Neuzugang dann was Gutes getan hätte, ja, wenn er in so ein Gebilde reinkommt, das einfach, sag ich mal, ein Stück weit stabiler ist. Ja, und dann tut man sich auch einfacher, sich zu entwickeln. Und da ist auch ein gutes Beispiel, wenn ich an Max Brandt denke oder Tom Gahl, die dann auch ein Stück weit die sportliche Position dann von mir oder auch von dem Tommy Geier dann nach der Regionalliga-Saison in der dritten Liga eingenommen haben. Ja, das war natürlich auch nicht einfach, bin ich ehrlich. Ich bin ja ein sehr ehrgeiziger Spieler, aber habe das natürlich dann auch wahrgenommen, dass dann Max Brandt voll on fire war. Und dann habe ich dann auch einfach die Entwicklung unterstützt, sage ich mal. Aber auch für die Jungs, sage ich mal, war es ein Stück weit einfacher, ja, zu performen dann, ja, wenn einfach eine stabile Achse da ist, ja, eine stabile Mannschaft da ist. Und das sieht man jetzt halt, ist die Stabilität nicht so da. Und ich glaube schon, dass in dem einen oder anderen Neuzugang auch Qualität ist, ja, auch Entwicklungspotenzial. Aber wenn du natürlich keine Ergebnisse einfährst, dann ist es natürlich, ja, umso schwieriger. Und deswegen, ja, glaube ich, dass das so ein Stück weit damals schon auch ja, für die jungen Spieler, die dazugekommen sind, ja, einfach gefühlt ein Segen war, da sich zu entfalten ohne großen Druck. Ja,
du hast super viele spannende Sachen angesprochen. Ich würde auch nochmal sagen oder auch nochmal hervorheben, so der Punkt oder das Stichwort Identität, wo man dann schon sagen muss, als sich dann auch The Joe verletzt hat, Johannes Reichert im Auftaktspiel gegen Wien Wiesbaden, sehr tragisch, Kreuzbandriss. War schon kurz so die Frage, wie kann man die Mannschaft denn zusammenhalten? Klar, es gab noch Spieler wie Christian Ortag, der viel Erfahrung mitbringt, Torhüter, aber jetzt, und ich glaube, kann man auch jetzt einfach mal so sagen, auch nicht unbedingt der Lauteste ist auf dem Platz. Aber wo man schon ja den Eindruck hatte, für was steht die Mannschaft eigentlich und wer leitet sie denn vielleicht auch so auf dem Feld? Und der andere Punkt, den du angesprochen hast, dieses Thema mit, du nimmst junge und entwicklungsfähige Spieler dazu, mit dem Ziel, ja, dass sie sich entwickeln, dass sie einen Schritt nach vorne machen, in einem aber möglicherweise guten Umfeld, in einem Umfeld, wo sie genau das machen können, wo sie auch Fehler machen können. Und im Endeffekt ist ja jetzt so das Gegenteil passiert, denn teilweise lastet auf ihnen dann eine sehr, sehr große Verantwortung. Oder das hat man dann auch im August gemacht, beziehungsweise jetzt auch in der Wintertransferphase. Man holt jetzt erfahrene Spieler dazu, damit überhaupt so ein Gleichgewicht da ist.
Ja, guter Punkt auch. Du hast ihn angesprochen, Joe Reichert ist natürlich brutal, wenn so einer wegbricht. Der ist eine absolute Legende. Das muss man einfach so sagen, das weiß ja auch jeder. Der ist auch ein absoluter Sportmann, absoluter Athlet. Und ja, für mich eine absolute Persönlichkeit. Klar, wir haben eine Verbindung, wir sind auch gute Freunde. Aber ich sage das nicht deswegen, sondern weil ich ihn erlebt habe. Und ich habe ihn als Mitspieler erlebt und ich habe auch schon früher in der Schule ihn erlebt und dann auch in der Jugend schon erlebt, dann auch nochmal als Gegenspieler. Und ja, er will gewinnen. Er ist ein Gewinnertyp. Und da haut er einfach alles rein. Und die Sache ist halt die, er hat sich verletzt. Und dann gilt es halt, ihn erstmal zu ersetzen, was eigentlich gar nicht möglich ist. Ja. Meiner Meinung nach hat man ihn dann sportlich nicht ersetzen können. Ja, und natürlich auch von der Führung nicht ersetzen können. Und du hast auch Chris Ortak angesprochen. Auch eine absolute Persönlichkeit. Super Typ. Natürlich ganz anders von der Persönlichkeit, wie jetzt ein Joe zum Beispiel. Ein sehr ruhiger, aber sachlicher. Und da ist es einfach schwierig. Und das hat sich auch damals, komme ich noch auf damals zurück, hat mir einfach, sag ich mal, ein ausgeglichenes Team aus Führungsspielern, die dann einfach auch mit einem Trainer im Austausch standen, ja, die sich ein gegenseitiges Feedback gegeben haben und immer wieder alles hinterfragt haben, auch wie können wir den einen oder anderen anpacken, wie können wir die nächste Etappe erreichen. Und wenn dann, sag ich mal, so einer wie Joe wegfällt, ist es schwierig. Aber für mich gibt's da schon auch die Möglichkeit und das habe ich mich oft gefragt und ich bin natürlich auch im Austausch mit ihm, ja, gefühlt, man sieht ihn schon an den Spieltagen so, aber er wird ja nicht mit einbezogen, ja, nicht mit eingebunden und das ist natürlich schon auch ein Aspekt. Natürlich ist er in der Reha und muss auch sich um seine Verletzung kümmern, das ist auch wichtig und das macht er auch. Der ist ja auch ein absoluter Sportsmann und hat auch das Ziel, nochmal auf den Platz zurückzukehren. Aber ich glaube schon auch, dass es wichtig gewesen wäre, auch so eine Persönlichkeit nah bei der Mannschaft zu lassen, in welcher Funktion auch immer. Aber ich glaube, dass er einfach ja Dinge erkennt, was läuft gerade gut, was läuft vielleicht nicht so gut. Wie kann ich als Spieler oder als Bindeglied dann auch zwischen Mannschaft und Trainerteam oder Management einwirken und ja, einfach damit auch ein Stück weit spielen mit seiner Emotionalität, auch mit der Bindung zu der Mannschaft plus auch Fans. Und da habe ich schon auch das Gefühl, dass er da so ein Stück weit außen vor ist gerade, was ich sehr schade finde, weil das wäre für mich schon auch irgendwie so ein Zeichen, um alle Kräfte zu bündeln. Und das hat man, weiß ich nicht warum, nicht gemacht, beziehungsweise ich erkenne es nicht, ich sehe es nicht. Ich weiß auch von ihm, er hat natürlich nicht Lust, solche Fragen zu beantworten, weil er natürlich sehr emotional ist. Das nimmt ihn natürlich alles mit, die Verletzung, plus auch natürlich gerade was rund um den SV passiert. Hab das Gefühl aber, dass er sich gerade eher so ruhig verhält. Und ja, das ist für mich jetzt klar als Kumpel, aber jetzt auch als Fan irgendwie so ein Zeichen, weil er meiner Meinung nach ja eine absolute Persönlichkeit ist. Und ja, er könnte auf jeden Fall ja ein Multiplikator sein, um was zu schaffen. Aber wahrscheinlich ist jetzt auch doch noch ein guter Zeitpunkt, ja, lieber spät als nie, aber wahrscheinlich hätte man das schon viel früher angehen können. Klar, wie gesagt, am Anfang geht es darum, schnell in die Reha-Phase reinzukommen. Und ich weiß ja, dass er die auch in Gmünd macht, jeden Tag dahin fährt. Aber ich glaube, dass er bereit wäre für alles. Ja. Und das bedeutet auch, wenn er morgens hier im Training gebraucht wird oder am Spieltag gebraucht wird, dann wäre er da. Und ich weiß auch noch, wie das damals lief, als er in der Regionalliga mal nicht spielen konnte oder in der zweiten Liga. Da ist er nach Magdeburg privat gefahren, um unsere 2 Minuten vorm Spiel, um uns einzuheizen. Und ja, das hat mich zum Beispiel immer brutal gecatcht. Ja, wie gesagt, auch da sage ich, das überträgt es vielleicht nicht auf jeden, aber das hat damals uns brutal ausgezeichnet. Auch seine Ansprache dann, seine emotionale Ansprache, wenn ihm da fast die Ader geplatzt ist an seinem Hals, hat mich das persönlich immer gepusht, ob ich dann gespielt habe oder nicht. Aber das war für mich so, ja, einfach inspirierend und einfach war ich voller Tatendrang, dass wir das Spiel auch gewinnen und es war auch so eine absolute Stärke. Und ja, wie gesagt, ich glaube, er wäre da zu ganz vielen bereit und würde auch unfassbar gern helfen. Ja, aber auch da muss man ja diejenigen, die das entscheiden oder auch nicht, die müssen schon ihre Gründe dafür haben. Ich finde es so aus der Ferne, meiner Meinung nach wäre er schon jemand, der helfen könnte. Ja. Mhm.
Ja, und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, der Ausruf der Fans, bis auf Reichert könnt ihr alle gehen. Es ist natürlich einer Frau gegenüber der Mannschaft, aber auf der anderen Seite ja auch so das Zeichen, die Fans suchen ja auch nach was. Sie suchen ja auch nach jemandem, der vielleicht da im Moment irgendwie ein bisschen Halt geben kann. Und ich bin bei dir, ich denke, dass der Joe das sein könnte.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, ich habe auch mich mit dem einen oder anderen Fan auch mal ausgetauscht. Und für die ist es einfach wichtig, Nähe zu uns zu haben, ja, eine Identität zu haben für das, was sie auch stehen. Und das sind die Letzten, die uns dann sagen oder bewerten aufgrund von Ergebnissen, sondern es geht immer um die Art und Weise, um die Nähe. Und auch die, sage ich mal, das habe ich auch vorher angesprochen, es hat damals schon angefangen, mit dem absoluten Traumziel in den Profifußball zu kommen. Und ja, da hat die Mannschaft plus Trainerteam, so dieser innere Zirkel, der hat einfach alles dafür getan, ja. Und das hat man dann einfach auch gesehen. Es war einfach, der Zusammenhalt war immer zu sehen. Und wir haben auch da schlechte Spiele absolviert und wir haben auch nicht immer gewonnen. Aber es ging einfach um die Art und Weise. Und die war einfach, ja, mitreißend. Und ich glaube auch, dass sich da viele Fans, ob es jetzt dann, ich meine, der D-Block ist, die Haupttribüne, Gegentribüne, geht gar nicht drum um die Fanlager, sondern einfach, ja, um die Art und Weise. Und da konnten sich einfach viele Menschen damit identifizieren, ja, dass wir einfach nahbar waren, weil wir halt Vollgas gegeben haben. Ja. Und das ist ja auch das, was ich auch vorher gesagt habe, das war dann am Wochenende immer so, sieht man so die Spitze des Eisberges. Aber wir haben schon brutal viel investiert, ja, sehr viel investiert. Und es war nicht immer einfach. Es sah natürlich immer alles einfach aus, wenn wir dann oft Spiele gewonnen haben und wenn wir dann auch zweimal in Folge aufgestiegen sind. Aber wie gesagt, es war nicht immer einfach. Aber wir haben alles untergeordnet. Und ich glaube, dass die Fans jetzt einfach sich danach sehnen, so ein Stück weit. Und auch da haben wir auch schon gehabt, das Thema, es kam dieser Umbruch und dann kamen natürlich die Ergebnisse so zustande, der Trainerwechsel und jetzt ist man so in diesem Struggle drin. Und ja, jetzt wollen die natürlich das Ganze nicht mehr sehen. Mhm. Aber ich glaube, auch da wird man der Mannschaft, der aktuellen Mannschaft und den Spielern gar nicht so gerecht, das immer zu vergleichen mit dem, was damals war, sondern ich glaube schon auch, dass, ja, wie ich auch schon gesagt habe, es auch in den Erfolgsfällen oder der Erfolg hat damals schon vieles kaschiert, was nicht gut war. Und jetzt hat man so ein Gefühl, weil ein Stück weit das Resultat davon. Mhm. Und hat es auch, glaube ich, von vielen Verantwortlichen, die können das gar nicht oder konnten das gar nicht so gut einschätzen, was wir wirklich alles investiert haben und was für einen Topmann wir als Trainer auch hatten. Das darf man schon auch nicht vergessen. Der hat einen klaren Plan gehabt, Tom Wörle, hat Professionalität vorgelebt, jeden Tag. Das war schon für mich auch als Spieler, der schon ein bisschen was gesehen hat, faszinierend. Der war brutal im Detail, absoluter Topmann, absoluter Profi und ja, seit er weg ist, hat man das auch ein Stück weit nicht mehr ersetzen können und wird man auch in naher Zukunft, glaube ich, nicht ersetzen können. Aber ich glaube auch, dass ganz viele das gar nicht so wertgeschätzt haben, was für einen Topmann wir wirklich hatten.
Ja, in dieser Woche, wie als wenn wir es geplant hätten, haben wir so eigentlich nicht, aber es jährt sich. Am 11. März 2025 wurde Thomas Wörle von seinen Aufgaben entbunden und freigestellt. Und ja, wenn man jetzt so das Große und Ganze im Blick hat und das auch einordnet, so wie du es gerade auch schon getan hast, dann darf man oder muss man ja vielleicht schon die Frage stellen, war das eigentlich der Anfang vom, in Anführungszeichen, Ende?
Ja, tatsächlich hat da vieles angefangen, bin ich ehrlich, weil man hat reagiert aufgrund von Ergebnissen und wahrscheinlich, ja, glaube ich schon, 99 von 100 Vereinen hätten wahrscheinlich in der Situation so reagiert, wie der SV dann auch reagiert hat.
Also der erste FC Heidenheim, das ist der einzige wahrscheinlich.
Sehr gutes Beispiel, ja. Ja, wie gesagt, wir waren dann doch die Mannschaft, die reagiert hat aufgrund den Ergebnissen und trotzdem haben wir eigentlich immer vorgelebt, Zusammenhalt, Kontinuität und haben uns dann leiten lassen von den Ergebnissen beziehungsweise die Verantwortlichen. Und ja, meiner Meinung nach war das ein ganz falsches Zeichen. Man hätte es genau andersrum machen müssen, wahrscheinlich so wie der FC Heidenheim, zu sagen, hey, ich gebe dem Mann sogar mehr Verantwortung, mit dem will ich in die Zukunft, weil er einfach ein absoluter Topmann ist. Und selbst bei einem Abstieg sind wir gut aufgestellt, sind wir professionell aufgestellt. Und ja, ich sage das jetzt nicht, weil wir auch immer, also wir haben ein sehr gutes Verhältnis, der Tom und ich, aber ich habe auch nicht...
Sorry, wenn ich da reinkrätsch, obwohl du in der zweiten Liga eigentlich kaum noch gespielt hast.
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe auch nicht immer alles verstanden, wie er sportlich entschieden hat. Darüber haben wir auch uns im Nachgang mal ausgetauscht. Ich war natürlich auch nicht immer einfach oder bin auch nicht immer einfach, weil ich dann schon auch meine Meinung habe und die auch kundtue. Aber wir haben ja eine super erfolgreiche Zeit gehabt und er war auch der Grund, warum ich zum SSV Ulm gekommen bin, weil das hat mich schon beim ersten Gespräch, beim ersten Videotelefonat hat er mich gecatcht, so ein Stück weit. Und alle Jungs, die ich jetzt im Nachgang erlebt habe, warum sie denn zum SSV gekommen sind, war immer, ja, der Tom, das Gespräch, das war unfassbar. Und auch die Art und Weise, und das kriegt man jetzt auch von ganz vielen Jungs mit, die jetzt bei anderen Vereinen sind, die wissen dann auch und jetzt einmal mehr zu schätzen, was für einen guten Trainer wir hatten, charakterlich, aber auch so, ja, die Besessenheit, jeden Tag besser werden zu wollen, das hat er vorgelebt und natürlich auch die Fußballfachkompetenz, ja, da im Detail jeden besser zu machen, das war schon außergewöhnlich und ja, man hätte ihm meiner Meinung nach einfach mehr Freiheit geben müssen, auch ein Stück weit den Verein zu entwickeln, ja, weil das ist für mich schon auch was. Wir sind aufgestiegen und waren in der dritten Liga gefühlt noch ein Regionalligist. Alles, was so drumherum war. Man wollte natürlich immer von der Mannschaft, vom Trainerteam, dass man sich schnellstmöglich entwickelt, adaptiert, weiterentwickelt dementsprechend. Aber alles drumherum ist so gefühlt stehen geblieben. Das Einzige, was top dann war, war das VIP-Zelt so gefühlt. Aber alles drumherum, fand ich, waren nicht Top-Bedingungen. Und das hat er aber trotzdem jeden Tag vorgelebt, egal wie schwierig es eigentlich war. Er hat, ja, wenn ich jetzt auch an den Trainingsplatz denke, der war teilweise in einem fatalen Zustand in der dritten Liga.
Ihr habt in eurer, ich meine, Regionalliga-Aufstiegssaison kein einziges Mal auf dem Platz trainieren können im Winter.
Ja, und der Tom hat es so verkauft, als ob wir im Camp Nou trainieren. Das war dann schon auch nicht immer einfach, aber er hat einfach die äußeren Faktoren, die er dann nicht beeinflussen konnte, hat er außen vor gelassen und hat es vorgelebt. Und ich glaube, das machen ganz wenige. Und das war halt für uns so, ja, wir sind dann unseren Weg gegangen. Und natürlich hätte man sich beklagen können, schlechte Verhältnisse oder wir trainieren nicht oder wir setzen ein Zeichen, wie auch immer. Aber wir haben das einfach professionell hingenommen und haben Gas gegeben. Und da war er schon, ja, ein absoluter Topmann und meiner Meinung nach hätte man es genau andersrum machen müssen. Man hätte ihm viel mehr Verantwortung geben müssen, was so ja die Zukunft und Ausrichtung des Vereins so betreffen. Ja, was so Strukturen angehen, ja, auch Kaderplanung etc., NLZ-Einbindung und, um einfach da auch die nächsten Schritte zu gehen, um da einfach noch professioneller zu werden. Er hat durch seine Zeit beim FC Bayern München einfach viel erlebt, viel gesehen. Und ja, wenn man ihm zugehört hat, dann wusste man einfach, da spricht ein Fachmann. Und er war trotzdem jemand, der sehr besonnen war, sehr demütig war und sich selber immer wieder hinterfragt hat, immer wieder weiterentwickelt hat. Und von daher, wie gesagt, ich war nicht immer einverstanden, wie er dann auch sportlich entschieden hat. Aber trotzdem für mich eine super Persönlichkeit, super Trainer. Und auch da glaube ich nicht, dass ja, die Verantwortlichen das so eingeschätzt haben. Im Gegenteil, man hat sich dann gegen ihn entschieden. Und ja, wie gesagt, natürlich wäre es vielleicht dann auch noch gut gegangen. Es gibt ja dann manchmal so Momente, wenn man dann einen Feuerwehrmann holt, dass man dann in der zweiten Liga bleibt. Aber unabhängig davon, ob man in der zweiten Liga auch geblieben wäre, dann mit einem anderen Trainer, hatten wir eigentlich einen Topmann. Mhm. Ja, und der wäre auch der Richtige gewesen, um den ja, Verein einfach zu stabilisieren. Man wollte unbedingt einen Profifußball. Es hat dann geklappt so und ist dann nochmal durchgestartet gleich, aber gefühlt alles so drumherum waren wir immer noch ein Regionalligist. Mhm. Also ist meine Einschätzung. Ja, soll jetzt gar nicht als Kritik zählen dann für alle, die da auch geholfen haben, aber man hat das gefühlt immer von der Mannschaft verlangt und auch vom Trainer, dass man ja das die nächste Level dann erreicht so, aber drumherum gefühlt die Strukturen wurden nicht verändert. Die Fußballexpertise hat mir so ein Stück weit gefehlt, dass die mit reingenommen wurde, dass man da einfach die nächsten Steps geht, einfach, um sich einfach ja auch nachhaltig zu verbessern und zu stabilisieren. Und ja, das merkt man, glaube ich, auch jetzt definitiv.
Ja, und ich glaube, da kann man einmal auch sagen, man neigt ja vielleicht ein bisschen dazu, mit mit etwas Abstand vielleicht auch die eine oder andere Sache zu verklären, also vielleicht ein bisschen positiver darzustellen, als dass es dann tatsächlich war. Aber ich glaube, in dem Punkt herrscht schon große Einigkeit. Auch wenn man jetzt so auf die Fanstimmen blickt, damals, als dann Thomas Wörle freigestellt wurde, auch medial, ich meine, er war, das kann ich ja sagen, weil ich als Journalistin arbeite und den SSV ja täglich begleite, er war medial nicht angezählt. Es gab aus meiner Perspektive keine Notwendigkeit, außer eben dieser eine Punkt, der hieß, man will es nochmal versuchen, mit einem anderen Impuls die Klasse zu retten, in der zweiten Liga zu bleiben. Aber auf der anderen Seite, ja, es hat nicht gereicht. Und statt jetzt mit Kontinuität in der dritten Liga weiterzuarbeiten, gab es eben die vielen Brüche, den großen Knall dann auch im November. Ja, und das alles, über das wir jetzt gerade auch schon gesprochen haben. Ja, um noch einmal den Bogen zu schlagen, zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Du hast damals gesagt, wir wollen oben angreifen. Es hat dann auch geklappt. Genau, jetzt sind wir eigentlich, wie lange jetzt her? 4 Jahre später, an genau dem gegenteiligen Punkt, dass möglicherweise die Realität wieder Regionalliga heißt. Jetzt hast du da ja auch ein paar Spiele verbringen dürfen. Wie blickst du denn da drauf, dass es, ja, dass der SSV vielleicht bald wieder über die Dörfer, in Anführungszeichen, tingelt, TSG Balingen, Balinger SC. Was haben wir noch? Schott Mainz. Ich glaube, die steigen aber nicht auf.
Ja, ist natürlich verrückt, wenn man das selber erlebt hat, alles dafür auch getan hat, um in den professionellen Fußball zu kommen. Ja, ist eine verrückte Geschichte und auch die Vorstellung, dass man jetzt 4 Jahre später vielleicht wieder in der Regionalliga startet und auch starten muss. Ja, ist brutal für alle, die da ja mitwirken und auch, sag ich mal, die Fans. Da habe ich absolutes Verständnis, dass das für jeden brutal ist, weil man natürlich schon lieber im professionellen Fußball dann auch spielt. Ja, das ist natürlich schon auch, selbst die dritte Liga, das ist top, das macht Spaß. Heimspiele, aber auch Auswärtsspiele, da sind schon viele Traditionsmannschaften einfach dabei und da ist die Regionalliga was ganz anderes. Ja, wenn es so kommt, muss man natürlich auch vorbereitet sein, weil ich glaube auch da, wenn du dann als großer SSV Ulm, der dann zwischendrin in der zweiten Liga war, da in die Regionalliga kommt, dann wirst du die nicht vom ersten Tag an dominieren. Das glaube ich nicht. Im Gegenteil, da braucht es wieder einen klaren Plan. Und wie gesagt, ich durfte damals dazu stoßen zum SSV nach der Saison, als sie Zweiter geworden sind. Da war schon ein gutes Fundament gelegt und dann hat man da auch nochmal angegriffen mit dem einen oder anderen Spieler, mit der einen oder anderen Persönlichkeit auch, die dazu kam, ja, und ja, dann auch so ein Stück weit Verbundenheit zum Verein und das dann auch mit dem Herzensverein zu schaffen. Da war dann einfach, ja, vieles vorbereitet, aber auch das war nicht einfach, definitiv nicht. Wir haben hart dafür gearbeitet und ja, wir wussten, dass es schwer wird. Das war uns immer bewusst vom ersten Tag an. Jedes Spiel ist da unfassbar schwierig. Und da kann ich auch jetzt schon raten, ohne da, sag ich mal, schon in die Planung zu gehen. Natürlich muss man das Unmögliche jetzt noch schaffen, in der dritten Liga zu bleiben. Aber man sollte sich auch schon vorbereiten für den Fall der Fälle, falls es runtergeht. Und auch da muss man gut vorbereitet sein, weil das wird nicht einfach.
Und dann möglicherweise auch den Plan zu schmieden, wieder anzugreifen. Ich weiß gar nicht, ob du damals für dieses Zitat vielleicht auch vom einen oder anderen gescholten wurdest, weil so richtig damit rausrücken, dass man ja um den Aufstieg spielen will, hat man damals ja dann auch nicht. Also zumindest nicht öffentlich.
Ja, das stimmt. Da kann man natürlich verschiedene Herangehensweisen wählen. Für uns war intern schon bewusst, dass wir Vollgas angreifen, also voll attackieren. Aber wie gesagt, da war ein gutes Fundament gelegt. War natürlich schon auch damals ein Umbruch, aber es waren dann schon auch viele gestandene Spieler dabei, die dann auch den Regionalliga-Fußball oder den professionellen Fußball schon ein Stück weit erlebt haben. Das ist immer wichtig, das ist keine Garantie. Und ja, wenn es jetzt so kommen sollte, würde wieder ein Umbruch anstehen, wahrscheinlich ohne Fundament erstmal. Und deswegen glaube ich, wäre es vermessen, da von zu sprechen, direkt wieder anzugreifen, sondern da müsste dann schon meiner Meinung nach unabhängig, ob man jetzt in der Regionalliga startet oder in der dritten Liga, finde ich, müsste der SSV Ulm Strukturen schaffen, um einfach auch ja nachhaltiger dazustehen, als man jetzt dasteht, meiner Meinung nach. Man muss es einfach nachhaltig schaffen, sich ja stabilisieren und dann peu à peu weiterzuentwickeln.
Ja, noch, wir haben es oft hier jetzt auch im Gespräch betont, steht es aber noch nicht fest. Also noch gibt es eine Resthoffnung, eine minimale Chance vielleicht, dann doch die dritte Liga zu halten. Wird sich dann in den kommenden 10 Spielen zeigen. Wir haben jetzt auch schon sehr lange gesprochen und um das jetzt abzurunden oder abzuschließen, habe ich für dich noch eine kurze Schnellfragerunde vorbereitet. Also wir machen entweder oder. Vespa oder Auto?
Vespa.
Du lachst.
Ja, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ich habe auch schon mein Kennzeichen gekriegt, tatsächlich vor 3 Tagen und freue mich schon wieder, ja.
Genau, eine weiße Vespa, Baujahr?
1964.
Ja, krass. Okay, also wenn ihr die bald durch Ulm fahren seht, dann wisst ihr, das ist da Andreas Ludwig. TSV Blaustein oder SSV Ulm?
SSV Ulm.
Okay. Blaustein, dein Verein, bei dem du angefangen hast, Fußball zu spielen?
Ja, genau. Da leben meine Eltern noch und da habe ich angefangen zu kicken. Und trotzdem würde ich aber den SSV Ulm wählen.
Okay. Markus Gisdol oder Ralf Rangnick?
Markus Gisdol.
Mhm, warum?
Ja, ich durfte beide erleben, aber tatsächlich habe ich natürlich die erste Verbindung zu Markus auch gehabt. Hier dann in Ulm. Und er hat mich dann auch mitgenommen nach Hoffenheim und wir hatten eine schöne intensive Zeit. Er war derjenige, der mir dann auch nach, glaube ich, knapp 3 Jahren Durststrecke nochmal ein Bundesligaspiel dann auch gegeben hat oder 5 weitere. Von daher ist da eine Verbindung da. Wir haben auch tatsächlich immer wieder mal noch Kontakt. Ich habe ihn auch zufällig mal auf unserer Reise nach Hamburg zum Zweitligaspiel, als wir leider abgestiegen sind, dann als es fix war, habe ich ihn am Flughafen getroffen. Interessantes Gespräch gehabt. Und ich habe ihn tatsächlich auch mal gefragt vor kurzem, ob wir uns mal treffen und er hat zugestimmt. Von daher freue ich mich, wenn wir bald mal uns auch über Fußball austauschen. Ist jetzt ja schon Ewigkeiten her, aber ja, er hat mir so ein Stück weit auch den Weg geebnet, definitiv. Aber von Ralf Rangnick durfte ich natürlich auch einiges mitnehmen, klar.
War dein Cheftrainer bei Hoffenheim?
Ja, genau. Ne? Also ich bin mit Markus Gisdol zu Hoffenheim 2 und durfte dann relativ schnell auch bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Und dann habe ich natürlich auch zu ihm ein Stück weit eine Verbindung, habe ihn auch mal hier im Stadion getroffen. Mhm. Letzte Saison, glaube ich, ja. Da haben wir auch kurz gequatscht. Aber ja, zu Markus würde ich sagen, habe ich schon mehr Verbindung auf jeden Fall.
Mhm. Da muss ich das Spiel jetzt nochmal weiterspielen. Markus Gisdol oder Erik ten Hag?
Puh, sehr gute Frage. Ich habe ja gerade schon von Markus erzählt.
Ja.
Wir haben eine sehr, sehr gute Verbindung. Er hat mir auch den Weg geebnet. Natürlich hat mir Erik ten Hag so den Weg geebnet, ins Ausland zu wechseln.
Er war dein Trainer bei Utrecht.
Genau, er ist damals von FC Bayern München 2 zu Utrecht gewechselt und hat mich und einen anderen Kollegen aus Deutschland dazu geholt. Er wollte so ein bisschen die deutsche Mentalität reinbringen. Und ja, das war schon auch eine sensationelle Zeit, sportlich, aber auch privat. Meine Frau und ich hatten da eine super schöne Zeit in Holland und schauen auch gerne zurück. Und ich bin auch nach wie vor mit Erik ten Hag noch im Austausch. Wird er jetzt sportlicher Direktor von seinem Jugendclub Twente Enschede. Von daher würde ich unentschieden geben.
Okay. Muss ich kurz noch nachfragen, sprichst du noch Holländisch? Weil das habe ich in dem Artikel damals auch geschrieben, dass du versuchst, ich glaube einmal im Jahr zurückzufahren, um dein Holländisch noch ein bisschen aufzubessern.
Ja, tatsächlich sprechen nicht mehr so viel. Ich lese immer wieder mal was, verfolge natürlich auch die niederländische Liga, die erste und die zweite und lese natürlich auch den ein oder anderen Artikel. Sprechen tatsächlich gar nicht mehr, außer wenn ich mit einem holländischen Kollegen mal so in Kontakt bin, dann kann sein, dass mal das ein oder andere holländische Wort auch noch mit reinfließt. Aber ja, sprechen würde ich gerade nicht mehr so viel sagen. Und tatsächlich haben wir vor, auch wieder nach Holland zu fahren, weil wir jetzt echt schon länger nicht mehr waren. Und ja, wollen es auch unbedingt unsere Kleinen auch zeigen. Weil das ist schon ein sehr, sehr, sehr schönes Land, sehr, sehr fröhliche und offene Menschen. Und ja, einfach eine schöne Zeit gewesen. Von daher wollen wir bald mal wieder dahin.
Ja, jetzt hast du gerade gesagt Pat, also dann sage ich mal Gisdol, Schrägstrich, Erik ten Hag oder Thomas Mörle.
Oh, wird immer schwieriger. Auch da habe ich ja schon viel gesagt zu Tom. Ja, also auch super Persönlichkeit. Bin echt froh, dass ich auch den Schritt damals noch gegangen bin. Das war ja auch gar nicht so einfach. 2022, als ich dann bei Hoffenheim lange war. Und ja, ist einfach so, wäre es die Möglichkeit, hätte es gegeben, einfach nochmal zu verlängern bei Hoffenheim 2 und aber auch schon perspektivisch so in die berufliche Schiene reinzugehen. Da hat auch so ein halbes Jahr vorher meine Scouting-Tätigkeit angefangen, wo ich dann schon 1 bis 2 Mal in der Woche im Büro war. Plus davor auch meine erste Trainerlizenz und auch auf dem Blatt stand, aufgrund von meiner Knieverletzung dann das ein bisschen ja, zurückgeschraubt habe, eher dann in die Scouting-Abteilung mal reinschauen durfte. Und ja, da war für mich dann schon so die Frage, bleibe ich bei der TSG, gehe dann da, sage ich mal, noch ja, weiter als älterer Führungsspieler in der U23 plus, aber auch schon perspektivisch voll rein auch in die berufliche Zukunft. Und ja, dann kam die Anfrage so aus der Heimat, was ja dann auch viele so gesagt haben, ah, ja, jetzt geht er zurück in die Heimat und chillt ein bisschen. Ich habe das natürlich, ja genau, so Richtung Karriereende. Ich habe das ein bisschen anders gesehen, weil ich dann auch das Gespräch hatte mit Tom Wörle und der mich da absolut gecatcht hatte und auch eine, ja, Idee mit mir hatte und mit der Mannschaft. Und ja, wir dann einfach eine super intensive Zeit hatten, ich sehr viel mitnehmen. Wie gesagt, es war nicht immer einfach. Ich war nicht immer einfach. Ich habe auch nicht immer alles verstanden. Aber ja, wir haben einen super Austausch gehabt und haben uns da schon, glaube ich, auch gegenseitig profitiert und auch entwickelt. Und wie gesagt, wir haben uns auch vor kurzem nach der Zeit dann mit bisschen Abstand haben wir uns mal länger ausgetauscht und es war auch super reflektierend, super hilfreich auch für mich, weil ich ja jetzt auch so in einem Übergangsjahr dann bin oder einfach auch dann schau, was geht nach der Karriere. Und ja, da war es einfach für mich auch nochmal oder ist es super wichtig, mit so einem Fachmann dann auch im Austausch zu sein oder zu bleiben und da einfach auch nochmal Feedback zu bekommen, weil als Trainer die Perspektive ist natürlich ganz anders als Spieler. Und ja, deswegen war es hilfreich und puh, ich würde alle mal auf eine Ebene stellen.
Okay, das lassen wir durchgehen. Aber das ist schon die perfekte Überleitung, weil ich hätte hier noch die Frage, bist du lieber auf dem Platz als Spieler oder neben dem Platz als Scout oder auch Trainer?
Auch eine sehr gute Frage. Tatsächlich spiele ich am liebsten Fußball. aber klar, irgendwann wird man älter und dann gibt es auch das Karriereende beziehungsweise eine Zeit nach der aktiven Zeit. Ich habe jetzt gerade das Glück, sage ich mal, dass ich bei der U17 mit dabei sein darf. Und da gibt es dann auch immer die eine oder andere Möglichkeit oder Übungsform, bei der mich der Cheftrainer mit einplant. Auch mal ein größeres Spiel oder auch ein kleines Turnier, wo ich dabei sein darf, was natürlich mega Spaß macht. Aber ich muss schon auch sagen, mir macht es Spaß, auch mit den Jungs im Austausch zu sein und selber auch eine Übungsform anzuleiten oder den Jungs auch ja, Hilfestellungen zu geben, Feedback zu geben. Ja, also macht mir auch Spaß. Was mir allerdings auch Spaß macht, sind Fußballspiele zu schauen, zu analysieren, da im Detail auch reinzugehen oder ins Detail zu gehen. Das macht mir auch mega Spaß. Von daher, ich weiß, dass die Zeit jetzt als aktiver Spieler zu Ende ist. Das ist auch okay. Und dann gibt es auch eine Zeit danach. Aber klar, Fußball ist bei mir omnipräsent und wird es auch bleiben. Und ja, deswegen sehe ich auch meine Zukunft absolut im Fußball.
Und jetzt werden wir ja wahrscheinlich auch ein paar Hörerinnen und Hörer haben, die beim einen oder anderen Verein hier in der Region aktiv sind. Könntest du dir denn vorstellen, zum Beispiel, so wie es dann auch ein Florian Krebs gemacht hat oder auch ein paar andere Namen, die mal im Profifußball unterwegs waren, dann ja noch in die Kreisliga zu gehen, Bezirksliga, was man so findet?
Auch eine gute Frage. Tatsächlich habe ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mal so eine kleine Anfrage bekommen aus dem Umkreis, was ich auch absolut schätze. Und wie gesagt, ich habe auch Spaß am Fußballspielen und würde auch noch gern kicken so. Aber ja, ich bin schon jemand, der jetzt auch die letzten Jahre sehr professionell gearbeitet hat, unabhängig, ob ich dann immer am Wochenende auf dem Spielfeld stand oder nicht. Und ja, ich weiß auch, dass ich so ein professionelles Umfeld um mich drumherum brauche, ja, um mich da dann auch zu entfalten. Ansonsten könnte ich sehr, ja, jähzornig auch sein. Von daher will ich den Jungs da gar nicht zu nahe treten. Aber ja, ich sehe mich dann schon eher in einem, sag ich mal, professionellen Umfeld. Und wenn es dann aktiv spielen nicht mehr ist, dann möchte ich aber als Trainer aktiv sein, was ich jetzt auch bin. Da bin ich jetzt zeitlich eingespannt und auch, ja, wenn ich dann Spiele anschaue durch Scouting, ja, also auch zeitlich ist definitiv auch ein Faktor. Von daher könnte ich mir natürlich vorstellen, dass der eine oder andere nochmal kommt, aber ich habe es jetzt nicht vor, tatsächlich.
Also du bist vielleicht noch, aber eher nicht bereit dafür, dass das Highlight des Spiels dann am Ende die Kiste Bier in der Kabine sein könnte.
Tatsächlich war ich noch nie ein Liebhaber von Bier, von daher, natürlich, ich vermisse schon auch eine Kabine, aber klar, das ist natürlich schon auch ein Unterschied, sage ich mal, in einem professionellen Umfeld da in der Kabine zu sitzen, ist ja was ganz anderes als am Wochenende, sage ich mal, in der Bezirksliga. Ist auch gar nicht despektierlich gemeint, gar nicht. Die haben natürlich auch ihren Spaß, die sehen das natürlich aus einer anderen Perspektive, da geht es ja eher so um diesen Zusammenhalt, zusammen auch zu sitzen, ob es da eine Kiste Bier ist oder nur
ja,
Wasser.
Ich habe jetzt einfach mal alle Klischees rausgeholt.
Ich weiß, was du meinst, von daher, das vermisse ich natürlich schon, bei so einer Mannschaft zu sein, auch mittendrin zu sein. Wie gesagt, ich habe jetzt die Möglichkeit, bei der U17 so reinzuschnuppern. Das ist natürlich was anderes, weil ich da eine andere Funktion habe. Aber ja, erlebt dann natürlich doch auch Spieltage mit und fiebert dann natürlich auch mit und versucht daran in meiner Funktion meinen Input zu geben und dann auch mit den Jungs im Austausch zu sein und auch im Nachgang dann, wie gesagt, ist ein bisschen was anderes. Aber ja, es ist ähnlich, sage ich mal.
Ja, ich würde jetzt zum Abschluss einfach sagen, ich wünsche dir da auf deinem weiteren Weg natürlich alles Gute. Sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und sehen uns sicherlich auch das ein oder andere Mal jetzt noch im Stadion und wissen dann spätestens in 1, 2, 3 Monaten, wohin auch die Reise von SSV geht.
Ja, vielen Dank, Nadine. Hat mich gefreut. Und klar, ich drücke die Daumen. Ich hoffe, dass wir es noch schaffen. Und ja, wünsche dem SSV einfach nur das Beste. Auch einfach ja für die Zukunft, um es da einfach ja stabiler aufzustellen, mehr Strukturen zu schaffen. Aber das Wichtigste ist natürlich jetzt der kurzfristige Erfolg. Und da wünsche ich der Mannschaft und allen, die auch da mitfiebern, nur das Beste. Und ja, drücke natürlich selber die Daumen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Dann sage ich danke dir, Andreas, und bis bald.
Dankeschön, bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Spatzenfunk-Folge gefallen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr keine Nachrichten über den SSV Ulm 1846 Fußball verpassen wollt, dann geht auf svp.de/ssv-ulm. Außerdem sind wir mit unserem SSV Spatzen News Channel auf WhatsApp aktiv. In unserem Channel halten wir euch mit exklusiven Nachrichten auf dem Laufenden. Einfach bei WhatsApp unter Aktuelles nach SWP suchen und schon könnt ihr uns abonnieren. Und wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, empfehlen wir euch unseren Verbrechenspodcast Akte Südwest. Dort beleuchten Gerichtsreporterinnen und Redakteure Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Akte Südwest findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.